Herzlich willkommen zu Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist Evelyn Böhm und ich freue mich, Sie auch diesen Monat wieder zu begrüßen. Unsere Themen heute: 10 Jahre Hartz IV, 10 Jahre YouTube, ein neuer Anlauf für die Vorratsdatenspeicherung und ein anderer neuer Anlauf für die Freiraumtage.
Zehn Jahre Hartz IV. Aus diesem Anlass haben am 16. April viele Erwerbsloseninitiativen gegen Hartz IV protestiert. So auch in Dortmund.
10 Jahre sind nun schon vergangen, seitdem die Arbeitslosenhilfe abgeschafft und die Sozialhilfe gekürzt wurde. Alles sollte besser werden. So hieß es damals. Hilfe aus einer Hand, kompetent und persönlich. So wurde behauptet. Die Proteste dagegen nützten nichts.
Schaut man sich heute um, wurden viele Befürchtungen von damals sogar noch übertroffen. Wer heutzutage als Langzeitarbeitslose den sogenannten Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, also die oftmals abstrusen Forderungen des Jobcenters nicht erfüllen kann, steht ganz schnell vollkommen ohne Geld da.
Denn mit der Sozialhilfe wurde auch die Fürsorgepflicht der Sozialämter abgeschafft. Heute kann es den Ämtern egal sein, wenn jemand kein Geld für Strom, Wohnung oder Essen hat. Wer nicht spurt oder auch einfach mit dem Papierkrieg nicht klarkommt, muss selber sehen, wo er bleibt.
Das Ergebnis ist unübersehbar. Keine Pfandflasche bleibt mehr liegen. Es gibt immer jemanden, der die paar Cent Pfand dringend nötig hat. Immerhin erscheint die Stadt so ein wenig ordentlicher. Nur die Menschen sollte man sich nicht so genau ansehen. Denn in diesem unserem Land, immer noch eines der reichsten überhaupt, ist es nach 10 Jahren Hartz IV zum Beispiel keine Selbstverständlichkeit mehr, dass ausgefallene Zähne ersetzt werden.
Das heißt aber jetzt nicht, dass Hartz IV nicht erfolgreich ist. Zumindest im Sinne der Erfinder ist Hartz IV eine Erfolgsgeschichte. Dank der mit Hartz IV eingeführten Schikanen und Drangsalierungen durch die Jobcenter sind viele gezwungen, auch den miesesten Job anzunehmen. Die Zahl der Leiharbeiter und Minijobber ist stark gestiegen, befristete Arbeitsverträge sind mittlerweile der Normalfall.
Um auf diese Missstände hinzuweisen, gab es am 16. April unter dem Motto »Aufrecht bestehen« in vielen Städten Aktionen gegen Hartz IV. In Dortmund gab es ganztägig einen Infostand vor dem Jobcenter in der Nordstadt. Die dort verteilten Flugblätter wurden von den Jobcenter-Kunden gerne genommen, so dass sogar noch welche nachgedruckt werden mussten.
Dem Jobcenter hat der Infostand scheinbar nicht gefallen. Die Aktivisten durften den Vorplatz des Jobcenters nicht betreten, sondern mussten auf dem Gehweg bleiben. Dass solch ein Verbot rechtswidrig ist, hat das Jobcenter, wie so oft, nicht interessiert.
Abends gab es dann im Café Aufbruch in Hörde noch eine Informationsveranstaltung. Schon seit einigen Monaten wird in der Regierung eine Aktualisierung des Hartz-IV-Gesetzes diskutiert. Unter dem Vorwand der Vereinfachung sollen weitere Verschärfungen durchgesetzt werden. In dem aktuellen Entwurf dieses sogenannten Rechtsvereinfachungsgesetzes gibt es sicher auch ein paar kleine Verbesserungen für Erwerbslose. Aber für die meisten bringt das neue Gesetz nur Nachteile. Glücklicherweise konnte sich die Regierungskoalition bisher noch nicht über das zukünftige Ausmaß der Sanktionen gegen die Arbeitslosen einigen.
Девушка в платье и сица, каждую ночку мне снится, мне разрешает мне мама твоя.
Das nächste Thema betrifft nicht nur Dortmund, aber auch. Gibt man bei YouTube Dortmund als Suchbegriff ein, erhält man rund 2 Millionen Suchergebnisse. Bei sehr vielen davon geht es um Fußball und Borussia Dortmund. Neben vielen Konzertmitschnitten aus großen und kleinen Dortmunder Konzerthallen gibt es aber auch ein buntes Sammelsurium von Filmen aus und über Dortmund, zum Beispiel über Demos, Straßenbahnen, Pferderennen oder Ernährung. Eines ist sicher, YouTube hat die elektronische Medienwelt nachhaltig verändert. Grund genug, einen kritischen Blick auf die 10-jährige Geschichte der Online-Flimmerkiste zu werfen. Da uns ein anderes Radioprojekt dabei zuvorgekommen ist, hören Sie jetzt einen Beitrag von dem freien Schweizer Radio Rabe aus Bern.
All right, so here we are, one of the elephants. cool thing about these guys is that they have really, really, really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say.
Ein Junge steht im Zoo vor einem Elefantengehege und spricht zur Kamera. Er findet es cool, dass Elefanten so lange Rüssel haben, mehr habe er nicht dazu zu sagen. Viel, viel mehr aber gibt es dazu zu sagen, denn dieses unscheinbare Webvideo markiert den Anfang einer Medienrevolution. Eine Revolution, die uns jetzt schon 10 Jahre lang beschäftigt und wohl in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen wird. Das Video «Me at the Zoo» war das erste Video, das am 23. April 2005 auf YouTube veröffentlicht wurde. Danach kam My Snowboarding Skills. Ein ziemlich schlechtes Video von einem ziemlich schlechten Snowboarder. Schlechte Qualität, doofe Inhalte, oft nur lustig für die unmittelbar Beteiligten, so präsentierten sich die ersten Clips auf YouTube. YouTube heisst so viel wie «Du Flimmerkiste» oder im übertragenen Sinn «Du machst Fernsehen». Gegründet wurde das Internet-Videoportal von 3 ehemaligen Mitarbeitern vom Online-Bezahldienst PayPal im Februar 2005.
Hi YouTube, this is Chad and Steve, we're the co-founders of the site and we just want to say thank you. Today we have some exciting news for you. We've been acquired by Google.
Nur 1,5 Jahre später kaufte der Suchmaschinenkonzern Google YouTube. Aufgebaut mit ein paar wenigen Millionen Dollar Risikokapital ließ sich Google das Videoportal über 1,5 Milliarden Dollar kosten. In der kürzester Zeit schauten sich über 100 Millionen Menschen täglich Videos auf YouTube an. Das Konzept war einfach. Jeder Mann und jede Frau konnte in einem gängigen Videoformat Filmchen auf das Portal laden. Dort wurden sie automatisch so verarbeitet, dass sie dann auf allen möglichen Internetplattformen funktionierten und angeschaut werden konnten.
Charlie bit me. Ah. Oh. Ouch. Ouch. Ouch, Charlie.
Das Video von Charlie, der seinen Bruder in den Finger biss, ist bis heute das meistgesehene Filmchen, das nicht ein Musikvideo ist. Über 800 Millionen Mal wurde das Video bis heute angeschaut. Es zeigt das enorme Potenzial von YouTube. YouTube ist nicht bloß eine Internet-Fernsehstation mit einer Auswahl von Millionen von Amateurfilmen, sondern auch eine Social-Media-Plattform, die inzwischen von den meisten Medienprofis genutzt wird. Benutzer und Benutzerinnen können interagieren mit den Videos, kommentieren und weiterverbreiten und sie können lokale Servala-Prominenz innerhalb kürzester Zeit zu Weltstars machen.
Opern Gangnam Style. Gangnam Style.
Der koreanische Popsänger Psy und sein Gangnam-Style ist bis heute unerreicht. Über 2 Milliarden Mal wurde das Video angeschaut. YouTube musste deswegen sogar seine Servertechnologie aufbessern. Dass ein Blödelvideo wie Gangnam-Style auf YouTube Erfolg hat, scheint typisch. Doch YouTube lässt sich nicht nur auf Blödelvideos reduzieren.
مثال واضح جدا على التواطؤ التام والفج بين الداخلية والنيابة والقضاء. شهور وسنوات بتروح من أعمار شباب بكل سهولة بسبب غياب العدالة في بلدنا.
So tönt ein aktuelles Video des ägyptischen Medienkollektivs Mosirin. Der arabische Frühling, der Aufstand der jungen Generation in Nordafrika und im Nahen Osten, wurde von Social Media Möglichkeiten wie YouTube beflügelt. Gruppen wie Mosirin veröffentlichten Handyaufnahmen von der Staatsgewalt auf der Straße. Die Zensur in den großen Medien, die von den alten Machthabern kontrolliert wurde, konnte via YouTube umgangen werden. Auch in den scheinbar demokratischen USA ist YouTube zu einem Instrument der freien Meinungsäußerung geworden.
Oh, shit. schön.
Das sind Schüsse, die ein weißer Polizist Anfang April dieses Jahres auf einen schwarzen, unbewaffneten Mann abgegeben hat. Der Mann wurde dabei getötet, der Polizist soll nun wegen Mordes angeklagt werden. Das ist nur möglich, weil jemand die Szene mit dem Handy gefilmt hat. Innert kürzester Zeit verbreitete sich das Video, wurde kopiert und kann heute nicht mehr einfach gelöscht werden. YouTube hat dem sogenannten Bürgerjournalismus Tür und Tore geöffnet. Kein Wunder haben viele Mächtige Angst vor YouTube.
जतोई जलबानी मेरा नाम पजेरो चलाना और आयाशी मेरा काम इतना अमीर के बाद में निकले पैसा अभी दिखाता हूँ कैसा गोल्ड आर्ड वॉच मेरा कलफ कुर्ता काला लड़के मुझे देखे और बोले ऊ लाला बाल ऑल सेट और इनमें सरसों का तेल मेरे सामने तुम सारों की
Die Videos vom satirischen und sozialkritischen Rapper Ali Gul Pir können in seinem Heimatland Pakistan nicht angeschaut werden. In Pakistan, aber auch in China und im Iran ist YouTube blockiert. Anfang April blockierte auch das immer autoritärer agierende Regime von Erdogan die Plattform in der Türkei. Allerdings nur temporär. Und auch in Deutschland ist YouTube alles andere als frei zugänglich. So tönt ein Video, das einen Specht zeigt, der Futter aus einem Vogelhäuschen frisst. Und dieses Video wurde offenbar in Deutschland verboten. Der Grund, die Hintergrundmusik ist Copyright geschützt. In Deutschland sind die meisten Musikvideos deshalb verboten, denn die deutsche Urheberrechtsgesellschaft GEMA und YouTube liefern sich seit Jahren einen juristischen Krieg. In der Schweiz kam es mit der Suiza vor anderthalb Jahren zu einer Einigung. Schweizer Musikschaffende erhalten Geld, wenn Clips mit ihrer Musik auf YouTube angeschaut werden. Allerdings nur sehr wenig. Noch ein Aspekt ist wichtig, was die Geschichte von YouTube betrifft. Die ehemals großen Spieler im Mediengeschäft, die großen Fernseh- und Radiostationen und die Unterhaltungskonzerne können von Kulturschaffenden leichter umgangen werden. Der ehemalige Rabe-Moderator Semi Yafsaner holte sich mit seiner Kunstfigur Müslim und dem Pro-Reitschule-Song «Erich, warum bist du nicht ehrlich?» Millionen von Klicks auf YouTube. Ohne grosses Label im Rücken, boykottiert von den nationalen Radiostationen. YouTube hat den Wandel der elektronischen Medien vor 10 Jahren eingeläutet, ein Wandel, der anhält. Inzwischen haben die meisten Medienhäuser angefangen, YouTube zu nutzen, statt die Plattform zu bekämpfen. YouTube kann ergänzend zum traditionellen Medium genutzt werden. So zeigt BBC Radio 1 Ausschnitte einer Radio-Live-Session als Video auf YouTube. Für kleine Medien wie Radio Bern-Rabe übrigens schon lange eine Selbstverständlichkeit.
Oh yes, Eldorado FM hier, live im Studio, Radio Bern 95.6, End-to-End Radio Show.
Nate Dogg,
Janis
Nate Dogg,
ich bin Nate Dogg. Tommy Vaseri, schau mir seine Fotos. Und das ist. Also, die müssen wir doppeln. Che cazzo fai? Fick dir und dich, es tappo style. Chill in Disney Massage mit der Vapo.
10 Jahre gibt es YouTube. Zwar hat der Erfolg des Videoportals viel mit Blödelvideos zu tun. Gleichzeitig aber hat YouTube als Social-Media-Plattform auch die Medienwelt geöffnet. Jeder Mann und jede Frau kann TV-Star werden oder kann mit eigenen Filmen zeigen, was in der Welt tatsächlich passiert. Zuschauer und Zuschauerinnen bestimmen, wann und wo sie die Videos anschauen und nicht irgendwelche Programmdirektionen. YouTube ist ein Mittel geworden für Revolutionäre, die Zensur der Mächtigen zu umgehen. Auf YouTube kann sich Kultur verbreiten, ohne mächtige Großkonzerne im Rücken. Gleichzeitig aber gehört YouTube selber zu einem immer mächtiger werdenden Großkonzern, nämlich zu Google. Schon nur die Tatsache, dass YouTube immer mehr Werbung sendet, zeigt, das Portal ist profitorientiert. Also ist Vorsicht geboten. Und falls YouTube mal völlig die soziale Komponente verliert, gibt es zum Glück mittlerweile zahlreiche Alternativen.
Hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil von Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist immer noch Evelyn Böhm und ich freue mich immer noch, dass Sie da sind. Bleiben Sie dran!
Куда попали вы, в Каир или в Афины? Где вы теперь, в Париже или Баку?
Und jetzt haben wir noch ein Thema, zu dem wir keinen eigenen Beitrag erstellen mussten, da es dazu bereits ein interessantes Interview gibt, das wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchten. Es geht um die Vorratsdatenspeicherung. Im April präsentieren Justizminister Heiko Maas und Innenminister Thomas de Maizière ausgehandelte Leitlinien zur Einführung einer Speicherpflicht und Höchstspeicherfristen für Verkehrsdaten. Also ein neuer Anlauf zur Vorratsdatenspeicherung. Das heißt die anlasslose Protokollierung von sämtlichen Kommunikationsdaten. Das Surfen im Internet soll für 10 Wochen bei Providern gespeichert werden. Standortdaten von Handys für 4 Wochen. Das stößt auf Kritik. Radio Korax aus Halle sprach mit Padelun vom Digital Courage e.V. über die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung.
Die Politik sagt, jetzt machen wir alles anders, machen im Grunde nichts anders, außer ein bisschen an den Fristen rumzupopeln und einen Entwurf vorzustellen, wo man ja mit einem kurzen Blick drauf sieht, naja, es geht halt darum, eine Demokratie und einen Rechtsstaat in einen Überwachungsstaat umzubauen. Das steht in dieser Leitlinie drin. Das kann man daraus deutlich lesen.
Was bedeuten denn diese Höchstspeicherfristen? Also es ist ja offensichtlich so, dass es ja im Prinzip aber auch nur für begrenzte Zeit eben vorgesehen ist, diese Daten zu speichern.
Also Höchstspeicherfristen sind ja eigentlich ganz nett. Sowas wollen wir ja gerne haben. Allerdings, was wir nicht haben wollen, ist eine Speicherpflicht. In dem Wort Speicherpflicht steckt der Umbau zu einem Überwachungsstaat drin. Und das muss weg, sprich keine Vorratsdatenspeicherung. Wenn Leute überwacht werden sollen, dann müssen die sich auch was zu Schulden haben kommen lassen oder zumindest ein dringender Tatverdacht bestehen. Aber anlasslos die gesamte Bevölkerung zu überwachen, das geht nicht.
Also halten Sie denn die Datenspeicherung dennoch für ein potenzielles effektives Mittel, um die Sicherheit zu erhöhen oder potenzielle Straftaten oder Anschläge zu verhindern oder schwere Straftäter zu verfolgen? Es gibt ja durchaus Kriminalisten, die das behaupten.
Also ich kenne keine seriösen Kriminalisten, die das behaupten. Ich kenne Funktionäre von Polizeigewerkschaften und ich kenne einen Leiter vom Bundeskriminalamt. Aber alle Leute, die sich mal ernsthaft mit den Themen Datenspeicherung beschäftigt haben, sehen das wohl ein wenig anders. Ich kenne auch einige Polizeipraktiker, die tatsächlich am Rechner sitzen und versuchen, Straftaten aufzuklären, in denen in irgendeiner Art und Weise Computer involviert waren, die sagen, um Gottes Willen, nicht zu viel Daten, zumal ich selber möchte Ermittler bleiben und nicht Überwacher werden, gibt uns bessere Möglichkeiten der Beförderung, gibt uns Möglichkeiten, besser zu arbeiten. Dazu brauchen wir nicht Daten, im Gegenteil, wir brauchen die Daten, die wir benötigen. Und das sind definitiv keine Vorratsdaten und definitiv keine Totalüberwachung der Bevölkerung. Wir sind Polizisten, wir sind ausgebildet und blöd sind wir auch nicht. Wir können auch so arbeiten, wenn wir andere Möglichkeiten vielleicht, wo man noch aufstocken könnte, wäre halt wirklich tatsächlich in der Besoldung und auch in der Art und Weise, wie solche Polizisten auch die Karriereleiter erklimmen können, ohne aber dabei dann in die Verwaltung zu kommen, sondern dass die weiter am Rechner arbeiten können.
Genau. Was mich noch interessieren würde, ist, ob Sie wissen, wie es sich bezüglich der Fluggastdatenspeicherung verhält. ob denn auch Reisende, die Daten von Reisenden dann sozusagen auch massenhaft gespeichert werden, wozu denn auch Kreditkartendaten zählen? Haben Sie da genauere Informationen?
Die Vorratsdatenspeicherung im Passagierwesen, und da geht es ja nicht nur um Fluggastdaten, es geht auch um Schiffe, Fährschiffe, Kreuzfahrten, vielleicht später dann mal Bahnhöfe. Also in Indien, in einigen Hauptstädten können Sie schon auf keinen Bahnhof gehen, ohne einen Ausweis zu zeigen. Das ist auch eine Art Vorratsdatenspeicherung, die ich auch für absolut gefährlich halte. Auch nicht nur den Austausch dieser Daten, sondern allein schon, dass sie in dieser Form erhoben und abgespeichert werden. Dieser Überwachungswahn, dieser Kontrollwahn, der von einigen, ja, ich sag mal, Fanatikern immer wieder zum Thema gemacht wird, mit dem Hinweis darauf, das ist für die Sicherheit wichtig, das ist das eigentlich Gefährliche, das wissen wir eigentlich auch alle. Und wir müssen uns von diesen Sicherheitsfanatikern, diesen Spinnern distanzieren und denen, ja, den Stuhl vor die Tür setzen und sagen, ihr kommt hier nicht mehr rein und dürft nicht mehr mitreden. Was wir wollen, ist Freiheit und Rechtsstaat und das, was unsere Vorfahren ja zum Teil mit Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut haben, was sie für uns erkämpft haben als Freiheit, das geben wir nicht mehr her.
Wenn dann sozusagen die Daten von allen anlasslos gespeichert werden, also ein jeder erstmal potenziell verdächtig ist, lassen sich dann diese neuen Leitlinien und ein potenzielles Gesetz in der Zukunft zur Datenspeicherung, lässt sich das überhaupt mit der Unschuldsvermutung vereinbaren, die ja allgemein gelten sollte?
Naja, das Wort Unschuldsvermutung, da das Richtige ist, das ist nun Bereich aus dem Strafprozessordnung, in der es darum geht, dass ich als Beschuldigter das Recht habe, nicht erstmal als schuldig angesehen, sondern erstmal als unschuldig angesehen zu werden. Ja, ich kann diese Metapher mit heranziehen. Ja, ich kann sagen, in dem Moment, wo wir die gesamte Bevölkerung unter Verdacht stellen, dann ist die Unschuldsvermutung aufgehoben. Aber eigentlich ist es das nicht. Es geht ja hier nicht um ein rechtsstaatliches Prinzip, zu der die Unschuldsvermutung gehört, sondern hier geht es darum, eine ja totalitäre Gesellschaft aufzubauen. Und dem Totalitarismus ist es völlig egal, ob Leute schuldig oder unschuldig sind. Sie kommen alle unter das Schafott, wenn es dem Herrscher gerade passt.
Und durch dieses anlasslose Sammeln werden ja dann im Prinzip auch regelrechte Datenberge angehäuft. Es wird zwar versichert, dass ein Zugriff auf diese Daten nur durch einen richterlichen Beschluss möglich ist, aber was wird darüber hinaus getan, beziehungsweise was kann überhaupt getan werden, um zu gewährleisten, dass die gesammelten Daten nicht auch missbraucht werden können, zum Beispiel von Geheimdiensten, die ja auch verfassungswidrig agieren? Ich denke da an Diebstahl von Identitäten zum Beispiel oder Erpressung und Datenhandel.
Naja, wenn wir noch im Kopf haben, wie viel Daten ein einzelner Mitarbeiter der NSA, also Herr Snowden, aus seinem Laden herausgetragen hat, dann wissen wir, dass selbst ein hochgesicherter Geheimdienst nicht dafür sorgen kann, dass Daten geheim bleiben oder auf den Rechnern, wo der Geheimdienst Meinung nach sie hingehören. Zweitens, schon bei der beim Lesen des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes damals habe ich mir die Frage gestellt, ob dieses Sicherheitsniveau, was die Richter in ihr Urteil reingeschrieben hat, was notwendig ist, um überhaupt solche Daten abzusichern, ob das wohl technisch umsetzbar ist. Soweit ich es sehe, und mein technischer Sachverstand mag nicht der allergrößte sein, aber er ist auch nicht der allerkleinste, kann ich nur sagen, diese technischen Absicherungen, die nötig wären, um solche Daten tatsächlich vor illegitimen Zugriffen zu schützen, die kann man gar nicht umsetzen. Das sollte man gar nicht erst versuchen. Auch dies wäre ein Grund, keine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Aber wichtiger ist mir, dass sich die Leute hinstellen und sagen, wir sind freie Menschen, wir wollen in einem Rechtsstaat leben, deshalb wollen wir keine Vorratsdatenspeicherung, als dass wir uns die technischen Unmöglichkeiten oder Gerichte bemühen, um diese Erkenntnis, die eigentlich jedem Demokraten klar sein sollte, umzusetzen.
Sehen Sie in diesem Zusammenhang auch eine potenzielle Gefahr für regierungskritische Journalisten oder regierungskritischen Journalismus in Deutschland, falls das Gesetz in Kraft tritt?
Ich muss als Journalist nicht regierungskritisch sein, um vielleicht Recherchen zu machen, die einigen Leuten oder Machthabern nicht passen. Als Journalist sollte ich tunlichst dafür sorgen, dass keiner meiner Informanten irgendwie jemandem bekannt wird, in dem Moment, wo alle Telefonverbindungen mitgeschnitten, gespeichert werden, es nachvollziehbar ist, kann ein Journalist überhaupt nicht mehr agieren, wenn er dann noch nicht mal mehr reisen kann, ohne dass das Spuren erzeugt, ist Journalismus, ja, wie wir ihn kennen, komplett am Ende.
Nun, innerhalb der SPD regt sich ja auch schon Widerstand gegen das geplante Vorhaben. Und auch Andrea Vossoff, die Datenschutzbeauftragte der CDU, ist so skeptisch, was eine Umsetzung der Leitlinien angeht. Und Wolfgang Kubicki und Gerhard Baum von der FDP haben sogar bereits eine Klage vor dem Verfassungsgericht angekündigt. Karlsruhe sowie auch der Europäische Gerichtshof hatte die Datenspeicherung ja bereits einmal scheitern lassen, da es ein Eingriff in die Grundrechte auf Achtung des Privatlebens und auf den Schutz personenbezogener Daten darstellen würde und sowie auch in das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis eingreifen würde. Die Frage, wie schätzen Sie die Chancen ein, dass auch dieser neue Anlauf der Datenspeicherung trotz einiger Änderungen scheitern wird?
Auch der Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung wird Verfassungsbeschwerde einlegen. Das ist sozusagen beschlossene Sache. Nicht nur Herr Baum und Herr Kubicki, die wir sehr schätzen. Es werden weitere Leute dagegen vorgehen. Und ich schätze die Chancen zu gewinnen auf, 100%.
Gut, das ist sehr optimistisch, das ist gut. Also ich habe ja auch das Gefühl, dass mit so einem Gesetz, falls es denn in Kraft tritt, sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet wird. Sie haben das schon angesprochen. Denn ich glaube auch, dass sobald eine solche Überwachungsstruktur einmal installiert ist, dann auch nie wieder über die Abschaffung gesprochen wird, sondern nur noch um die Ausdehnung der Maßnahmen, je nach Sicherheitslage. Denn ich schätze, Sie sehen das ähnlich kritisch. Oder glauben Sie auch, dass, wenn beispielsweise Missbrauch oder fehlende Effektivität nachgewiesen wird, das Ganze auch wieder abgeschafft werden könnte?
Ob die Vorratsdatenspeicherung die Büchse der Pandora öffnet? Sicherlich ja. Aber es stehen noch ganz viele andere Büchsen bereits längst geöffnet herum, aus denen die Übel, die wir in der Welt nicht haben wollen, herausfleuchen. Wir müssen einige dieser Dosen wieder zumachen, und das wird eine ganze Zeit lang brauchen, bis wir auch die letzte dieser Büchsen geschlossen haben. Deswegen denke ich auch, wäre es gut, die Büchsen, die noch zu sind und noch nicht offen sind, umso härter zu bekämpfen.
Was für Büchsen wären das, so um mal ein paar Beispiele zu nennen?
Jegliche Form von digital vernetzter Datenspeicherung, sei es sowas wie auf kommerzieller Ebene die Werbefirma Google, die ihre Suchmaschine zum Beispiel dafür benutzt, um ihre Werbung besser verkaufen zu können, sei es Apple, die für jeden, der ein entsprechendes Telefon in der Hand hat, einen eigenen Account anlegt und Daten über seine Zentralserver laufen lässt, seien es staatliche Sachen wie die Vergabe einer eindeutigen Steuernummer oder sowas wie die elektronische Gesundheitskarte, deren Schlimmstes, was mir gerade da einfällt, auch eine einheitliche Nummer ist, die man lebenslang behält, also wir alle schon wieder durchnummeriert sind. Und es gibt so viele offenstehende Büchsen der Pandora, dass man eigentlich ja, wenn man sich die Bösartigkeiten, die aus diesen Büchsen kommen, als einen Nebel vorstellt, wir mittlerweile eine Sichtweite unter 100 Metern haben.
Dankeschön. Das war eine etwas pessimistische Aussicht zum Schluss, aber man kann sie auch durchaus als realistisch bezeichnen und ich teile das auch auf jeden Fall.
Naja, und um dann einen positiven Schlusspunkt zu setzen, es hängt von Ihren Hörerinnen und Hörern ab, wie das weitergeht. Wir sind eine Organisation, die seit vielen Jahren gegen diesen ganzen Unsinn und Mist und die Gefahren ankämpft. Tja, wir haben bisher 1000 Mitglieder. Wenn man das mal vergleicht mit einem ADAC, ich weiß nicht, wie viele Millionen Mitglieder die haben, dann ahnt man auch, worum es geht, nämlich sich zu stärken, Organisationen, die in dem Bereich arbeiten und eine entsprechende gute Arbeit machen. Es gibt nicht nur uns, es gibt weitere Organisationen. Werdet Mitglied, unterstützt das mit Geld, dann kann auch entsprechend besser gearbeitet werden, dass man nicht so pessimistisch in die Zukunft schaut, sondern ganz klar sagt, wir werden siegen.
Anfang April gab es in der Nordstadt innerhalb von einer Woche gleich 3 Hausbesetzungen. Los ging es am Kar-Samstag mit einem ehemaligen Gartencenter an der Bornstraße. Auf dem Nachrichtenportal Indymedia veröffentlichten die Besetzerinnen eine Erklärung dazu. Die Besetzerinnen setzten sich für ein soziales Zentrum in der Nordstadt ein, einen Ort für Kultur und Begegnung. Ein Ort, den die Nutzer und Nutzerinnen selbst gestalten können und an dem es nicht ums Geldverdienen geht.
Die Besetzung des Gartencenters knüpft an die Besetzung im letzten Jahr an. Im August 2014 wurde die ungenutzte Albertus-Magnus-Kirche in der Nordstadt besetzt. 7 Tage konnten die BesetzerInnen damals im Gebäude bleiben. In dieser kurzen Zeit entstand ein Netz von AktivistInnen, UnterstützerInnen und NachbarInnen, die bei der Instandsetzung des Gebäudes halfen. Ein vielfältiges Programm mit Kunst und Kultur wurde auf die Beine gestellt und fand großen Anklang. Aber schon nach 7 Tagen wurde das Gebäude von der Polizei geräumt.
Die nächste Besetzung fand dann im Oktober statt. Es war wieder eine ehemalige Kirche in der Nordstadt. Aber in diesem Fall überlegten die Eigentümer nicht lange, sondern ließen das Gebäude umgehend von der Polizei räumen. So dauerte die Besetzung der ehemals neuapostolischen Kirche in der Braunschweiger Straße nur wenige Stunden.
Im Anschluss gab es immerhin Gespräche zwischen den Besetzerinnen und der Stadt. Die Besetzer erstellten ein Konzept für ein soziales Zentrum. Das Liegenschaftsamt sollte auf dieser Basis prüfen, ob es ein passendes städtisches Gebäude gibt. Im März, nur wenige Wochen nach Einreichen des Konzepts, kam die Antwort von der Stadtverwaltung. Die Stadt habe kein passendes Gebäude.
Damit hat es sich die Stadtverwaltung allerdings zu einfach gemacht. Die Aktivistinnen ließen sich mit so einer Antwort nicht abspeisen. Die Leerstände in der Nordstadt sind schließlich unübersehbar. Da soll es nicht möglich sein, ein Gebäude für ein soziales Zentrum zu finden?
Und so organisierten die Aktivistinnen Anfang April eine Aktionswoche unter dem Motto Freiraumtage. Eine Woche Programm an verschiedenen Orten in der Stadt. Vorträge, Diskussionen, Workshops, Filme und Konzerte rund um das Thema Freiräume. Die Veranstaltungen waren gut besucht, wurden aber in der Öffentlichkeit nicht wirklich wahrgenommen.
Eine Besetzung erzeugt dann doch deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit als ein Vortrag. Und so wurde am Karsamstag, 2 Tage vor dem offiziellen Beginn der Freiraumtage, das ehemalige Gartencenter an der Bornstraße besetzt. Dabei ist gar nicht klar, ob wirklich Besetzerinnen in dem Gebäude waren. Es hingen zwar außen entsprechende Transparente, aber in dem Gebäude hat die Polizei niemanden angetroffen.
Einen ähnlichen Fall gab es schon im November. Da hingen morgens plötzlich an einem leerstehenden Gebäude in der Flensburger Straße Transparente, die besagten, dass das Gebäude besetzt sei. War es aber nicht. Während der Freiraumtage gab es 2 weitere ähnliche Besetzungssimulationen in der Nordstadt.
Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. An leerstehenden Häusern mangelt es in der Nordstadt jedenfalls nicht. Und wenn die Verantwortlichen der Stadt das gerne und oft bemühte Schlagwort der sozialen Stadt ernst nehmen, sollte es doch kein Problem sein, die Miete für ein soziales Zentrum zu übernehmen. Die Wirtschaftsförderung übernimmt doch schließlich auch Mietkosten von Existenzgründern.
Das war's dann mal wieder für heute, meine Lieben. Die Sendung gemacht haben Petra Lieper, Sonja Dohm und ich, Evelyn Böhm. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und Sie schalten nächsten Monat wieder ein.